Harald Welzer, geboren 1958, Professor am Kulturwissenschaftlichen Universität der Universität in Essen, Sozialpsychologe. Die Bücher sind, glaube ich, haben sich nicht nur recht gut verkauft, sind auch gelesen worden, nehme ich an.
Weiß man nicht.
Er kommt eigentlich aus einer Richtung, wo man das erstmal nicht erwarten würde, nämlich eines seiner ersten Bücher hieß Opa war kein Nazi, Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Er hat sich dann beschäftigt mit Tätern, die aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Übrigens hat er auch einen interessanten Text über Herrn Oettinger und wer waren denn eigentlich die Nazis geschrieben, den ich auch erst vor kurzem gesehen habe. Ja, und dann folgten zwei Bücher, die sich mit Klimawandel, Wandel der Gesellschaft und all den Aufgaben, die sich da stellen, verbinden. Und ich würde Sie zuerst vielleicht fragen, wie kommt man von einem zum anderen?
Ja, also eigentlich ist das ganz einfach. Wenn man sich also ich bin ja Sozialpsychologe, beschäftige mich aber eigentlich oder habe mich immer mit eher historischen Fragestellungen beschäftigt. Also zum Beispiel, welche Verwendung, welchen Gebrauch machen Menschen von Vergangenheiten? Wie tradieren sich Gewalterfahrungen? So ist damals die Studie, die dann unter dem Titel Opa war kein Nazi veröffentlicht wurde, zustande gekommen. Nämlich mit der Fragestellung, wie tradieren sich eigentlich, also sowas wie Gefühle, die man mal gehabt hat. Ja, wenn Sie Familiengespräche in Deutschland haben, das ändert sich jetzt, weil jetzt die vierte Generation nach dem sogenannten Dritten Reich in den Familien sitzt, aber als das Generationenverhältnis noch so war, dass ehemalige Kriegsteilnehmer oder Nazis mit am Tisch gesessen haben, da wird ja über diese Zeit geplant. Da kriegt ja mal eine Gänsehaut, weil das andeutet, wie flexibel, wie geschmeidig ja, auch unsere moralischen Perspektiven sind und die Wertmaßstäbe.
Aber ja, da habe ich eine Frage, denn so wie ich Ihre Darstellung dieser Problematik in Ihren Büchern verstehe, sagen Sie, es ist durchaus eine anthropologische Konstante. Es könnte sein, es ist eine Evolution, oder Sie sagen, es ist eine evolutionsgeschichtliche Anpassung. Der Mensch musste sich relativ flexibel zeigen, weil er eine bestimmte Nische besetzt hat. Das heißt, er musste sozusagen relativ schnell auch Dinge integrieren, normal finden, die vorher unter leicht veränderten Bedingungen gar nicht normal gefunden hätte. Also irgendwie hat es bei Ihnen schon an dem Punkt diesen Charakter. Und das macht es natürlich schwer, sich, wenn es so ist, eine Idee der Veränderbarkeit und Hoffnung daraus vorzustellen.
Nein. Das würde ich so nicht sehen. Ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wieso gibt es solche Funktionen? Ja, also wenn es so ein Phänomen gibt wie die schleichende Anpassung der eigenen Wahrnehmung an sich verändernde Umweltbedingungen. Das sind Shifting Baselines. Wenn es das gibt, würde ich sagen, hat das evolutionär wahrscheinlich eine Funktion gehabt. Bei Menschen, menschliche Überlebensgemeinschaften, die anpassungsfähigsten Wesen in der ganzen Biosphäre halt sind. Die sind einfach wahnsinnig gut da drin, sich veränderten Umweltbedingungen oder auch den unterschiedlichsten Bedingungen anzupassen. Insofern würde ich denken, da spielen diese Shifting Baselines funktional eine Rolle dabei. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Menschen ja nicht innerhalb eines evolutionären Prozesses existieren, sondern vor allem auch in einem koevolutionären Prozess. Das zeichnet ja die menschliche Überlebensform aus. Wir existieren ja nicht in der Natur. Wir existieren auch in der Natur, aber wir existieren vor allem in der Kultur. Das heißt, in selbstgeschaffenen Lebens- und Überlebensbedingungen. Und insofern gibt es auch immer, also erstens sehr hohe Anteile unserer Existenz, die kulturell, also von Menschen geschaffen sind, Punkt 1, in einer enormen Geschwindigkeit sich verändern können und natürlich immer auch korrigierbar sind. Also Naturprozesse können wir nur sehr begrenzt korrigieren, aber das, was kulturell entwickelt worden ist, lässt sich ja korrigieren. Und bei diesen Shifting Baselines würde ich einfach sagen, da würde ich mich als derjenige, wenn ich es denn merke, fühlen, der einfach sagt, Augenblick mal. Ja, manchmal reicht es ja einfach zu sagen, Augenblick mal. Ja, alle denken so, und dann sagt man, Augenblick mal, hier hat sich was verändert. Und dann stellt man fest, es hat sich was verändert. Häufig wissen Sie aus der Kunstbetrachtung oder sonst was, häufig reicht ja einfach ein Hinweis auf das, was man vorher nicht gesehen hat, um zu merken, hoppla, ja, hat sich ja was verändert.
Also damit sind wir sozusagen schon im Bereich der Programmatik, also die Sie ja dann entfaltet haben, sowohl für den Klimawandelsbereich im engeren Sinne, aber eigentlich abseits der Technik, nämlich als Programmatik dieses Kulturwandels. Sie haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wo ich jetzt sagen würde, also es ist ein bisschen schwierig, denjenigen zu erläutern, vielleicht die Bücher nicht gelesen haben, die, wo man das Gefühl hat, vieles davon hat man schon mal gehört. Aber ich würde sagen, ich gebe Ihnen, also der Versuch, mal darzustellen in Kleinform, das, was Sie in der zweiten Hälfte Ihres zweiten Buches entfaltet haben, als Programmatik darzustellen. Ich meine, die Stichwörter alle sind sich schon auch gefallen.
Ja,
Sie sagen, es ist ganz wichtig, in nicht staatsfixierten Kleingruppen zusammenzuarbeiten.
Zum Beispiel.
Ja. Wir müssen die, ich sage einige Sätze, woran Sie vielleicht anschließen können, wir müssen diese Fixiertheit der Politik auf einen Zeithorizont von Legislaturperiode plus ein paar Jahre oder sogar kürzer überwinden, indem wir sozusagen andere Horizonte aufbauen. Wir müssen sozusagen nicht aus dem lernen, wie kann man Resilienz beschreiben, aus dem lernen, was uns fähig macht, bestimmte Situationen zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Kann ich so beschreiben?
Ja. Gut. Aber vielleicht muss man vorher noch erläutern, warum eigentlich überhaupt. Da muss ich mal so ein paar Minuten ausholen, damit man im Grunde genommen vielleicht die Basis für die Argumentation überhaupt nachvollziehen kann. Also es sind ja schon die Themen genannt worden, also Klimawandel, umweltzerstörerische Prozesse anderer Art. Es gibt ja auch vieles, was Umwelt zerstört, was gar nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Ressourcenkonflikte, Gewaltauseinandersetzungen und so weiter. Da kann man eine ganze Palette von Phänomenen nennen, die seit deren Qualität und deren quantitative Dimension sich Jahr für Jahr verschärft. Also so wie man zum Beispiel jedes Jahr erhöhte CO2-Emissionen hat im globalen Maßstab und nicht etwa verringerte, nicht einmal verringerte Zuwächse, sondern sich steigernde Zuwächse und steigernde absolute Mengen. So steigt ja beispielsweise der Verschmutzungsgrad der Meere im selben Maßstab an oder die Probleme mit Bodenverlusten aufgrund der Degradation der Böden und der Erosion, die Probleme mit der Biodiversität, also alles das sozusagen auf der Agenda der Umweltveränderungen steht, ist ja in einem Prozess befindlich, wo die katastrophale Entwicklung jedes Jahr schlimmer wird. Punkt. Ja? Das ist einfach so, das ist in unserer Wahrnehmung durch diese... da geht's schon los. Es bricht schon zusammen, der Zusammenbruch kommt noch schneller, als ich es eigentlich vermutet hatte. Wir neigen ja dazu, auch das ist ein bisschen Shifting Baseline, also wir haben ja in der Bundesrepublik zum Beispiel, in der Schweiz, in Österreich, in vielen anderen westeuropäischen Ländern so eine Kultur der Mülltrennung und Katalysatoren in den Autos etc. etc., auch eine ganz fortschrittliche Umweltgesetzgebung und so weiter. Und das suggeriert ja, dass die Probleme gar nicht so schlimm sind. Es suggeriert sogar, man würde schon in einer anderen Richtung sich bewegen, als auf das ursprünglich, eingestielte Verhängnis zu, sondern man meint, da tut sich was. Jetzt muss nur noch der Rest der Welt das kapieren, dass das auch so sein muss. Die müssen auch Müll trennen und dann ist man auf dem richtigen Weg. Und das ist eine reine Illusion. Es ist ja eine vollständige Illusion. Alle Daten, die man hat, weisen auf das totale Gegenteil, nämlich auf die Sandwich-Situation. Wir produzieren systematisch mehr Emissionen und Müll jeglicher Art im globalen Maßstab und beuten auf der anderen Seite endliche Ressourcen in derselben exponentiellen Steigerungsgeschwindigkeit aus. Das ist das Problem, mit dem man zu tun hat. Und was ich einfach irre finde und spektakulär finde, ist, dass für kein einziges dieser Zukunftsprobleme irgendeine Lösung vorliegt. Das ist ja total irre, ja? Überfischung der Meere. Es gibt keine Lösung für das. Man sieht sehenden Auges steigen die Raten der Überfischung, der sozusagen der irreversiblen Überfischung von Fischarten an. Es gibt aber dafür keine Perspektive, wie das jemals anders werden sollte. Dasselbe ist mit dem Klimawandel, diese ganze Nummer mit wir bremsen das ein bei 2 Grad plus. Im Vertrauen unter uns, das wird nicht funktionieren. Es gibt auch kein globales oder transnationales Interesse daran, das einzubremsen. Also es wird auch ungebremst so weitergehen. Analoges gilt für andere. Ja? Verklappen von Müll im Meer und was weiß ich, nehmen Sie, was Sie wollen. Es gibt, und das sind massive Zukunftsprobleme. Das sind keine Petitessen, das sind auch keine Krisen, das sind auch keine kleinen Betriebsunfälle. Das sind massive Indikatoren, Symptome für die Zukunftsunfähigkeit unseres Typs von Gesellschaft und vieler anderer Typen von Gesellschaft noch dazu. Ja? Das ist ein System, was auf den Crash zuläuft. Und insofern glaube ich weder an technologische Lösungen, wir erfinden was ganz Tolles und dann ist alles wieder ganz prima, noch glaube ich daran, dass es gegenwärtig so eine realistische Chance auf transnationale Regulierungen gibt. Das kann ich auch gleich noch erklären, warum ich daran nicht glaube. Noch sehe ich selbst in unseren anscheinend so problembewussten Gesellschaften Handlungsmotivation, irgendetwas daran zu verändern. Und das ist auch nochmal erschreckender, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise das berühmte, nicht gelesene Buch Die Grenzen des Wachstums 1972 erschienen ist. Eines der meist nicht gelesenen Bücher der Nachkriegszeit. Jeder meint ja, das zu kennen, aber keiner hat es gelesen. Das ist vor 40 Jahren erschienen. Die frühen Konferenzen, Kyoto und was weiß ich nicht alles, das ist Jahrzehnte her inzwischen. Die Art der Kommunikation, es ist 11:55 Uhr, wir müssen dringend was tun, Kopenhagen ist die wichtigste Konferenz der Menschheitsgeschichte, bla bla, ist alles noch genau dasselbe wie vor 30 Jahren. Das hat sich in keiner Weise verändert. Das, was sich verändert, ist das, was die in dem Buch Grenzen des Wachstums richtig prognostiziert haben, nämlich exponentielle Anstiege der Emissionen, exponentielle Anstiege der Ressourcenvernutzung und das Zusteuern auf eine Katastrophe. So, das ist der Punkt, an dem man sich im Augenblick befindet. Kein Anzeichen von Zukunftsfähigkeit, außer man sagt, wir sitzen ja auf der Insel der Glückseligkeit, jetzt haben wir wieder das Medusa-Prinzip, scheiß auf die anderen, ich sage es jetzt mal so, weil wir werden das Ganze noch 2-3 Jahrzehnte einigermaßen glimpflich geschaukelt kriegen. Das ist das realistische Szenario, was im Moment existiert. So sieht das Ganze aus. So, und da denke ich, okay, jetzt bin ich ein politischer Bürger in einem demokratischen Land. Jetzt muss man natürlich, wenn man zu so einem Befund kommt, doch mal überlegen, was sind denn eigentlich Handlungsmöglichkeiten? Und jetzt kommen wir an den Punkt, den Sie eben angesprochen haben, also Veränderung, ich nenne das harmlos, Veränderung kultureller Praktiken. Also nicht sagen, dass man was tun müsste. Nicht darüber resonieren, man könnte, man sollte, die anderen sollten, wir müssten oder sonst was, sondern tatsächlich was machen. Ja? Und zwar etwas machen, was wirksam ist. Wir haben hier 3 unterschiedliche Handlungsebenen, wenn man das Privileg hat, in einer Demokratie zu leben. Das eine ist tatsächlich, dass man seine Regierung beauftragt, auf der transnationalen Ebene zu vernünftigen Abkommen zu kommen. Das ist die alleroberste Ebene, das ist die Kopenhagen-Ebene. Okay, fein, notwendig, auch von der symbolischen Ebene her, dass da immer mal irgendwie was passiert und dass wenigstens so etwas wie das 2-Grad-Ziel formuliert wird. Ansonsten ist das nicht sehr wirksam, wird auch nicht wirksam sein. Wir können gleich noch zu dem Punkt kommen, weshalb es eher dazu führt, dass es unwirksam ist. Aber egal, es ist eine Handlungsebene. Dann hätte man die Ebene der nächstgrößeren politischen Einheit, das wäre die EU. Da sind wir als Mitglieder dieser demokratischen Gesellschaften etwas dichter dran, unsere Repräsentanten damit zu beauftragen, dass es wenigstens auf der EU-Ebene eine vernünftige Klimaschutzpolitik gibt. Und die nächste Ebene ist die des Nationalstaates, in dem Fall der Bundesrepublik, wo man natürlich noch mal direkter dran ist. Ja? Und mein Argument geht einfach dahin, dass es nicht das geringste überhaupt nicht das allergeringste Moment gibt oder Argument dafür gibt, auf dieser letzten Ebene, also der eigenen Demokratie, des eigenen gesellschaftlichen und politischen Handlungsraumes, nicht alles dafür zu tun, dass die Dinge sich verändern. Da gibt es halt dann keine Chinesen, die einen daran hindern, die immer herangezogen werden, oder Inder oder sonst was, ja, die alles sinnlos machen. Auf der EU-Ebene gibt es dann keine Ahnung, welche Kommissare oder sonst was in diesem opaken System, sondern da gibt es sozusagen das politische Gemeinwesen, von dem man selber ein Teil ist, und da kann man was verändern. So, und jetzt kann man innerhalb des Spektrums gucken, was kann man denn eigentlich tun? Jetzt kommt die Gruppenebene ins Spiel, dass man mit einiger Plausibilität annehmen kann, dass, wenn Gruppengrößen von ungefähr 50 Personen miteinander was machen, die sehr effektiv sein können, im Unterschied zu größeren Gruppen, die dann wiederum schon wieder Hierarchien und interne Organisationen brauchen und sowas, ja, solche Sachen. Aber das interessiert mich im Moment gar nicht, sondern mich interessiert eigentlich die Ebene des politischen Gemeinwesens, das wir gemeinsam miteinander bilden. Und da würde ich schon sagen, da kann man ja eigentlich eine Menge machen, obwohl wir gegenwärtig in einer Alltagskultur leben, wo alle sagen, man kann ja nichts machen. Und das ist ja totaler Blödsinn in einer Demokratie, zumal in einer so reichen wie der unseren. Wir reden ja über eines der reichsten Länder der Erde. Stehen Ihnen, mir, Ihnen hier im Saal natürlich Handlungsspielräume zur Verfügung. Ja, und da muss man auch kein Kopenhagen-Abkommen oder sonst was warten, um sofort anzufangen. Beispielsweise aufzuhören, also sozusagen auf der Ebene der Lebensstile die Dinge so weiterzumachen, wie man sie gelernt hat, dass man sie machen müsste. Aber, und das kommt jetzt der wichtige Punkt, auch auf der Ebene dessen, was man beruflich macht. Also sprich die Themen, die man anspricht, die Praktiken, die in dem eigenen, in der Schule, in der Institution, in der Kanzlei, im Betrieb oder sonst was, wo man ist, die Praktiken, die dort sind, einfach zu kritisieren und wenn es geht, zu verändern. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass Leute ganz unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten haben, je nachdem, wo sie stehen. Ich habe sehr große, andere haben relativ kleine, aber in einer Demokratie hat man Handlungsspielräume. Und die Veränderung kultureller Praktiken geht tatsächlich dann nur über die veränderte Praxis. Paradoxer Satz, ja. Aber je mehr man verändert, desto mehr verändert man. Und je mehr man sagt, man kann nichts verändern, desto weniger kann man verändern. So geht das. Und es ist einfach nötig, da unsere Wirtschaftsform und unsere kulturelle Praxis notwendigerweise in das totale Desaster reinsteuert, gibt es absolut sehr viele Gründe, blitzartig damit anzufangen, Dinge zu verändern. Einfach sie zu verändern. Das ist das, worauf Sie angesprochen haben. Was wäre denn das Programm? Und wie gesagt, das betrifft die Ebene des konkreten Handelns, also was man trinkt, was man isst, wie man sich bewegt, wie man wohnt, wie man sich assoziiert. Aber es betrifft vor allem natürlich auch die Ebene, als welches politische Subjekt man sich begreift. Ja, und da kommt halt der Punkt, dass wir im Moment natürlich mit der Situation konfrontiert sind, dass wir eine relativ entpolitisierte Öffentlichkeit haben, dass es Gott sei Dank jetzt solche Entwicklungen gibt wie in Stuttgart oder in Berlin mit der Demonstration gegen dieses, man weiß ja gar nicht, wie man das nennen soll, dieser Raubzug, der da stattfindet. Also da gibt es sozusagen Protestformen, die sich jetzt etwas weiter zu verstetigen scheinen. Das wäre so etwas wie ein Anfänger einer Repolitisierung der Öffentlichkeit. Aber eine Repolitisierung der Öffentlichkeit ist absolut notwendig, weil die ansonsten machen, was sie wollen. Wie man ja sieht. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich höre dann auf, ist ja der wirklich spektakuläre Befund. Wieso können eigentlich diese Typen wie dieser Grossmann von RWE und Herr Ackermann und diese Leute, wieso sind die eigentlich in der Lage, diese Regierung so unter Druck zu setzen, wie sie das tun? Wieso sind die in der Lage, solche gesetzesförmigen oder verordnungsförmigen, langfristig wirksamen Beschlüsse herbeizuführen? Warum? Warum geht das? Das geht doch nicht deswegen, weil Frau Merkel eine Pfeife ist, sondern das geht deswegen, weil es überhaupt keine zivilgesellschaftliche Macht, und die wird einem nicht gegeben, sondern die nimmt man, weil es das nicht gibt, was das verhindert. Das muss man sich ja mal vorstellen. Man muss sich ja mal vorstellen, wie sicher sich diese Leute inzwischen fühlen. Wie nonchalant die das machen. Wie eisenhart, eiskalt. Das ist so, ich fühle mich zurückversetzt in die Zeit, als ich 15 Jahre alt war und ein manichäisches Weltbild hatte, wo es gute Menschen und böse gibt und es relativ einfach, die zuzuordnen. Mittlerweile finde ich das wieder. Und ich glaube nicht, dass das ein Altersphänomen ist, sondern dass die Welt sich in dieser Weise auch konturiert. Ja, aber die kann das auch, weil die politische Öffentlichkeit nicht existent ist und in dieses Vakuum diese Akteure greifen und die Welt nach ihrer Fasson gestalten. Ich sage das ganz, ich hätte vor 2 Jahren so noch nicht argumentiert, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man auch schon klarer sagen muss, wer eigentlich sozusagen die Feinde der Zukunftsfähigkeit und die Freunde der Zukunftsfähigkeit, um es mal so milde zu formulieren, eigentlich sind. Das muss man mittlerweile auch wieder benennen.
Also ich gerade jetzt natürlich einen richtigen Rollenkonflikt, weil üblicherweise sitze ich auch dann abends bei irgendwelchen Veranstaltungen und agitiere in ähnliche Richtungen. Wir sind auch
nicht
so weit auseinander irgendwie, also dass wir nicht nach der APO 1.0, die wir gerade noch so erlebt haben, die APO 2.0 ausrufen würden, wie Herr Welter das getan hat. Aber bevor wir zum Publikum öffnen, um das dann nicht ganz so dialogisch, monologisch zu gestalten, würde ich gerne noch 2 Fragen stellen. Also erstens, das eine ist, es hat ja zwischen APO 1.0 und APO 2.0, die so im Raum steht, einiges gegeben. Also die kleinen Gruppen, die Bürgerinitiativen und so weiter, die ja durchaus auch in vielen Politikfeldern recht politisiert waren. Das ist das eine. Das andere, Sie versuchen, den politisierten Konsumenten als ein wichtiges Leitbild in den Raum zu stellen, dessen, wo man anfangen kann. Ich würde sagen, ja, wenn ich mein Leben reingucke, ist es höchst widersprüchlich. Es ist eine sehr anstrengende Veranstaltung, sozusagen bei jeder Kaufentscheidung, man trifft und auch sozusagen moralische Wertentscheidungen, die ja sehr komplexe Hintergründe haben. Also meine Tasche aus Nouakchott, aus Jute und so weiter gegen irgendwelche anderen Handlungen, wenn ich mir irgendwie Obst kaufe und so weiter. Das ist ja eine ganz schwierige Veranstaltung, wo sich sehr viele Leute übrigens seit langem auch versuchen in der Bio-Bewegung. Ich bin auch dafür, dass man es versuchen sollte, aber da zeigt sich ja auch erneut nicht nur der Habitus, sondern auch die Unübersichtlichkeit der globalisierten Gesellschaft, oder?
Ja, natürlich zeigt sich das. Aber ich bin ja auch, also man muss da ja erstens überhaupt nicht puritanisch sein und zweitens muss man sich auch nicht überfordern lassen. Es gibt ja einfache, also Dinge, die man sehr einfach tun kann und die kann man ja tun, obwohl andere Dinge schwer zu tun sind und man sie vielleicht nicht tun kann. Also Gewöhnung an bestimmte Kaufentscheidungen oder so, das lässt sich ja sehr einfach herstellen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und wo die Sachen kompliziert werden, kann man sich ja auch mal anders entscheiden. Also es geht ja nicht darum, jetzt sozusagen zum Ökomönch zu werden oder zum Politökomönch. Ganz im Gegenteil war es ja eines der großen Fehler der traditionellen, der mittlerweile in die Jahre gekommenen Ökobewegung so sehr asketisch aufzutreten und auch die Forderungen an die anderen zu stellen, sie mögen bitte auch entsprechend Müsli und dergleichen. Und das Ganze noch mit so einer Art, wir tragen die Last der Welt auf unseren Schultern. Habitus zu kommunizieren. Das ist kein erfolgreiches Programm. Es ist auch nicht attraktiv, solchen Rollenmodellen zu folgen. Insofern würde ich gar nicht sagen, man muss das zu 100%, also sich der Anforderung unterlegen, man muss jetzt das alles unheimlich korrekt machen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wie der geschätzte Kollege Adorno das berühmterweise formuliert hat. Und da muss man sich auch nicht irgendwie drunter leiden, wenn man Dinge auch mal falsch macht oder wenn man sie wieder besseren Wissens tut. Das tut man sowieso pausenlos. Eine unserer Grundqualifikationen, ja, widersprüchlich zu sein. Das hat ja auch was. Aber ich meine, es kommt auch darauf an, nicht nur diese Dinge zu tun, sondern auch darüber zu sprechen und zu benennen, wieso man etwas tut. Ja? Also das sozusagen Einspielen in eine politische das politisch zu formatieren. Also zum Beispiel die Entscheidung, kein Rindfleisch mehr zu essen, nicht als private Entscheidung für sich zu behalten und eben das nicht mehr zu kaufen, sondern einfach zu sagen, warum man das tut und den Grund dafür zu benennen. Und der Grund ist nicht einfach, weil so viel CO2 in der Atmosphäre ist, sondern der Grund ist, weil man eine solche Form von Gesellschaft, die diese Form des Business as usual, grenzenlose Ressourcenübernutzung weiterhin betreibt, dass man an dieser Gesellschaft nicht partizipieren möchte, dass man eine andere Vorstellung hat. Das ist der Beginn sozusagen einer Repolitisierung. Und der andere Punkt, den Sie gesagt haben, sicherlich hat es ganz viele Bürgerinitiativen gegeben und wir haben ja auch bis in die 80er Jahre hinein sehr starke soziale Bewegungen. Ja, sei es, was Frauenemanzipation angeht, sei es, was die Atompolitik angeht, sei es, was die ganze Ökobewegung überhaupt angeht. Viele soziale Bewegungen. Wir haben nur sozusagen eine abgebrochene Tradition der sozialen Bewegung, was dazu führt, dass Jüngere keine Erfahrung damit haben, dass es auch ganz schön sein kann, zu protestieren. Ja, das ist ja nicht etwas, was irgendwie keinen Spaß macht. Das kann ja durchaus Freude bereiten, je nach der Form, in der man das macht. Aber das ist in der kollektiven Erfahrung nicht da. Und wenn es dann von den üblichen Verdächtigen gesagt wird, früher haben wir noch, dann ist das so ähnlich wie Kriegserzählung. Ja, und die will man ja auch nicht hören.
Ja, dann hatten Sie noch abgebrochen bei der, oder wollten es zurückstellen, bei der Frage, warum Sie dem internationalen Konferenzwesen so wenig zutrauen. Also wir haben ja vorhin ein Vorgespräch hier gehabt, wo wir auch gesagt haben, wenn man diese Zahlenmystik, haben wir das ein bisschen schnippisch genannt, mit den kleinen Gruppen, die bestimmte Gruppengrößen bringen, bestimmte Ergebnisse ernst nehmen, müssen wir sagen, kann schon eine größere NGO-Konferenz, die es ja bei den Klimafragen meistens ist, auch wenig bringen, weil das sind dann auch schon 1000 Leute.
Ja, ja, und vor allen
dann noch mit dem Sprachwirrwarr, diesem sozusagen der babylonischen Seite der Globalisierung.
Yeah.
Aber das, ja.
Also das sind sicherlich Faktoren, die da eine große Rolle spielen, zumal es ja immer nur Delegierte sind oder die Sherpas der Delegierten oder die Vorbereiter für die Sherpas für die Delegierten. Also die Organisationsstruktur selber ist natürlich nicht geeignet dafür, dass da Entscheidungen zustande kommen. Aber das wirkliche Geheimnis liegt ja darin, dass gar keine Entscheidungen zustande kommen sollen. Und zwar seit Kopenhagen mehr denn je. Also der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, ist, dass, glaube ich, dass man wahrscheinlich sagen kann, dass man schon in die nächste Phase der Globalisierung übertritt. Ja, und zwar die unromantische Fassung der Globalisierung. Diese transnationalen Abkommen, die Fantasien über internationale Umweltgerichtshöfe, die gehen ja dann immer einher, dass man sagt, die Weltgesellschaft oder gar die Weltgemeinschaft. Man hat dann ja so Konzepte und denkt, ja, die Menschen müssen doch vernünftig sein und wir haben ein globales Problem, also globale Lösung und so weiter und so weiter. Und diese Perspektive, ist sozusagen aus der Komfortzone entwickelt. Da sind die Folgen des Klimawandels noch nicht so virulent, wie sie tatsächlich in einigen Jahren und Jahrzehnten sein werden. Und die Folgen des Klimawandels werden bedeuten, diese famose Weltgesellschaft wird sich aufteilen in Gewinner und Verlierer, und zwar in einer sehr radikalen Art und Weise. So. Warum soll man denn, wenn man keine realistische Perspektive oder keinen politischen Willen hat, an den weiteren, also an der Wirtschaftsform, machen wir es doch mal ganz klar, an dieser Wirtschaftsform, an dieser Ressourcenübernutzung irgendetwas verändern, dann kann man doch eine Entscheidung treffen. Man kann sagen, wir wollen den Kram so lange weitermachen, wie wir noch das meiste daraus ziehen können. Wir sind gut, wir haben nämlich gute Startchancen, Amerika, Westeuropa, die Schwellenländer und so, wir sind echt am Drücker. Also machen wir uns doch noch mal 10, 20, 30 schöne Jahre, vielleicht auch 50, wenn es besonders gut geht. Und jetzt kommen wir wieder zu der Medusa zurück und scheiß auf den Rest. Entschuldigung, wenn ich so etwas Gossenhaftes sage. Aber das, wozu braucht man dann ein transnationales Abkommen? Das braucht man nämlich nicht. Man braucht noch nur noch eine Konferenz, in der man sich bemüht, ein transnationales Abkommen schließen zu wollen, von dem man weiß, dass es gar nicht stattfinden wird, um sozusagen die Benutzeroberfläche noch zu
verändern. Ich stehe gerade noch dazwischen, weil die Gedanken mache ich mir auch häufig auch im Zusammenhang mit den Menschenrechts- und Flüchtlingsabkommen. Ja. Eine Äußerung, die ich oft tue, ist Evian ist sozusagen das negative Bild der Weltgesellschaft mit lauter Partikularinteressen und Egoismen. und ohne die dazwischenliegende Katastrophe jetzt die Menschenrechtsabkommen in der Nachkriegsphase bis hin zur Genfer Flüchtlingskonvention 51 nicht gegeben. Also dieses Erschrecken über die Barbarei, die Nähe der Barbarei ist eine Voraussetzung gewesen, um überhaupt zu solchen Abkommen zu kommen, sind, die weiterhin prekär in ihrer Umsetzung sind. Ich meine, das ist unser Job zu sagen, das habt ihr eigentlich gemeint und ihr haltet euch nicht dran. Aber inwieweit kann man da sozusagen jetzt auch übertragen, wieder in den Bereich der Klimafolgenfragen, eine politische Strategie ableiten? Also es ist für uns eine Strategie, die sozusagen, ich sage jetzt mal, für alle Nichtregierungsorganisationen einzufordern, zu erinnern, zu sagen und den übrigen Bestand zu bewahren, also bestimmte Abkommen nicht noch mit dem Thema, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, nicht zu belasten mit dem Thema Klima, sondern zu gucken, wie man das anders machen kann. Aber meine Frage an Sie war eigentlich übergeordneter, wenn das so ist, dass die Menschenrechtsabkommen großenteils eine Folge von Reaktionen auf Katastrophen sind, ist nicht so einfach, eine politische Praxis daraus zu entfalten.
Nein, das ist es nicht. Aber ich denke, es ist vielleicht, ich kenne mich jetzt in dem Menschenrechtsfeld nicht besonders gut aus, ja? Sondern ich würde eher aus einer anderen Perspektive versuchen zu argumentieren. Und das über den Begriff der Zukunftsfähigkeit diskutiert. Was ich finde, ich habe jetzt halt immer irgendwie Vorträge, die beginne ich dann mit dem schönen Satz, unsere Gesellschaft ist nicht zukunftsfähig oder die Gesellschaften unseres Typs sind nicht zukunftsfähig. Dann sitzen erstmal so 200 Leute da und denken, wie jetzt? Ja? Weil auf die Idee ist noch gar keiner gekommen. Und dann sage ich, warum sie nicht zukunftsfähig sind. Und dann wäre am Ende die politische Konsequenz, dafür zu sorgen, dass sie zukunftsfähig sein müssten. Aber wie? Wie denn? Und zukunftsfähig sein können Sie meines Erachtens, und da will ich jetzt gar nicht über Technik und Umsetzung reden, können Sie nur dann sein, wenn Sie einen Begriff von Zukunft überhaupt entwickeln. Das heißt, die Perspektive entwickeln, wie will man denn im Jahr 2025 leben? Ja? In 15 Jahren. Was will man da eigentlich? Wie soll die Gesellschaft dann aussehen? Und wenn man so eine Frage stellt, dann wird man relativ schnell zu ganz old-fashioned traditionellen Konzepten kommen. Sowas wie Verantwortung, Gerechtigkeit, gutes Leben. Sehr basale Dinge, wofür man nicht besonders viel Philosophie oder Wissenschaft braucht. Und zum Beispiel etwas sehr Einfaches. Unsere Gesellschaft ist deswegen zum Beispiel nicht zukunftsfähig, weil sie den jüngeren Generationen weniger Chancen, Zukunftschancen einräumt, als Menschen unserer Generation gehabt haben. Das finde ich, das sagt sich so dahin. Ich finde das einen absolut spektakulären Sachverhalt. Ich finde das unglaublich. Ich glaube, dass es in der Moderne niemals einen so generationenungerechten Zustand gegeben hat wie jetzt. Ja? Man nimmt denen kalt lächelnd die Zukunftschancen. Unsere Kinder sollen es mal schlechter haben als wir. Das ist ein Irrer. Das sagt natürlich keiner, aber die Praxis ist genau die. So, und da kann man die Leute natürlich erwischen. Da kann man auch eine Repolitisierung draus machen, weil wenn man sozusagen diese Komfortzone unbequem macht und sagt, Kinders, das ist aber nicht kostenfrei, da bezahlen welche dafür und da bezahlen nicht abstrakte Menschen in der dritten Welt dafür oder nachfolgende Generationen im Jahr 2150, sondern ganz konkret dein Enkelkind oder deine Tochter oder sonst was, dann wird die Sache plötzlich relativ plastisch. Ja, als ein Beispiel. Man kann es auch über andere Themen politisieren und auch thematisieren, aber das muss man tun. Und das ist eben nicht Katastrophenkommunikation im klassischen Sinne, man müsste, man könnte, man sollte, sondern das ist etwas, wo man ganz konkret ansetzt und dann sagt, so, und nun kommst du und nun musst du mal anfangen, dein Leben zu verändern. Das ist wirklich so trivial, man muss beginnen, das Leben zu verändern.
Wobei Sie den alten Begriff der Solidarität ja selber ein bisschen relativieren, unterminieren, indem Sie sagen, warum tun die Menschen nicht, was sie wissen, also warum das eigentlich was angemessen wäre, sagen Sie ganz kühl soziologisch, es gibt kein soziales Kontinuum zwischen dem Flüchtlingskind in Darfur, dem Facharbeiter bei Opel und so weiter, was natürlich richtig ist, aber sozusagen natürlich eine bestimmte Vorstellung von Solidarität alter Art irgendwie auch
Ja, aber das ist, aber eine Frage. Dann an der Stelle bin ich tatsächlich Empiriker. Vieles von den Diskussionen, die wir führen, und vieles von dem, was in den letzten 40 Jahren geredet worden ist, krankt meines Erachtens daran, dass es unheimlich normativ ist. Ich möchte keine Menschen belehren und ich möchte vor allen Dingen nicht von einer Position aus argumentieren, wo ich mich als derjenige stilisiere, der schon das weiß, was die anderen bitteschön auch wissen sollen. Und jetzt habe ich nur noch das Problem, wie bringe ich es an die ran? Und ich glaube nicht an Konzepte wie Fernstenliebe. Ich glaube nicht, dass der emotionale Haushalt von Individuen so weit reicht, dass man davon betroffen ist, von den 24.000 Kindern, die pro Tag sterben. Lass uns alles so brutal mal formulieren. Ja? Und selbst bei der brutalen Formulierung hat man einen kurzen Moment des Innehaltens, dann wechselt man aber gerne das Thema. Das heißt, wir sind auch gar nicht so gebaut, und das hat wahrscheinlich auch gute Gründe, sozusagen eine weltgemeinschaftliche Solidarität zu entwickeln. Wir haben doch noch nicht mal mehr den Zustand, wo wir eine innergesellschaftliche Solidarität entwickeln. Ich meine, das ist ja nun auch durch die letzten 20 Jahre neoliberaler Politik auch alles versaut worden bis zum geht nicht mehr. Auch das muss man ja mal sagen. Noch viel schlimmer, als es ohnehin schon gewesen wäre. Aber als jemand, der empirische Forschung macht und sich sozusagen in der Sozialpsychologie ein bisschen auskennt, glaube ich, dass viele solche Konzepte wie eben Solidarität, Fernstenliebe, Zivilcourage oder sowas, das Vermögen der Leute überschreiten, auch mein Vermögen überschreiten. Das ist aber nicht schlimm. Man muss dann gucken, wo sind denn eigentlich die Vermögen und was kann man damit machen? Ja? Also, aber ich halte nichts von diesen Universalismen und Menschen zu sagen, dass es besser wäre, wenn sie gut wären. Das bringt nichts. Wir glauben ja eh schon alle, dass sie gut sind.